Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM. Mit Christoph Gräbel und Claudius Niesen.
Herzlich willkommen, Herr Gräbel.
Herzlich willkommen, Herr Nies.
Wir haben wie immer einen Gast, aber bevor wir unseren Gast näher vorstellen, was gibt's noch?
Na, wir haben heute bei Hardcover die Auflösung unserer riesengroßen Schreibaufgabe aus der letzten Sendung mit Jo Ländle.
Das heißt, wir haben einen Claim. Nicht nur einen Titel, sondern auch einen Claim.
Wir haben am Ende dieser Sendung auch einen Claim und wir machen jemanden total glücklich mit einem riesengroßen Buchpaket.
Das Vorwort. Schreiben ist...
Schön.
Zu Hause bin ich dort, wo...
Meine Bücher sind...
Arm oder reich?
Arm.
Geld oder Liebe?
Liebe.
Pelzjacke oder nackt?
Also, kurz vor dem Abitur hatten wir so Kostümtage. Da gab es einen Tag, dessen Motto war Nutten und Zuhälter. Da war ich mit einem Pelzmantel meiner Großmutter und pinker Unterwäsche. Also beides.
Auf die Schule wäre ich auch gern gegangen. Vorbilder sind?
John Steinbeck.
Und das klingt ziemlich konkret und ganz schnell. Hast du das gewusst?
Ja.
Das ist tatsächlich einer. Hund oder Katze?
Hund.
Familie ist?
Meistens anstrengend, manchmal schön.
Ich habe eine schöne Familie, sagt man ja auch. Wo und wann kannst du richtig abschalten?
In der Sauna.
Gehst du regelmäßig?
Ja, mehrfach die Woche eigentlich, weil das ist mein Denkort. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gehe ich in die Sauna. Und dieser Moment, wenn man nach der kalten Dusche so ganz dumm im Kopf ist, das ist der Moment, wo meine Plots entstehen.
Meine Leibspeise?
Pasta Buttanesca.
Mit Kapern?
Ja, und Sardellen.
Das ist dieses Restefressen, ne?
Ja.
Macht man da eigentlich eine spezielle Nudelsorte?
Da kann man alles Mögliche nehmen. Also wie gesagt, alles, was man eben gerade noch so im Haus hat. Fusilli machen sich sehr gut.
Das sind die kleinen Schmetterlinge, ne?
Nee, das sind die kleinen Spiralen.
Die es auch im Discounter gibt. Und in allen anderen auch teureren Geschäften. Übersetzen ist?
Wie Sudoku spielen.
Kannst du das gut?
Ja, ich denke schon.
Also Sudoku spielt, meine ich.
Nee, andere Leute spielen Sudoku, ich übersetze.
Lesen oder schreiben?
Beides. Also ohne zu lesen kann ich auch nicht schreiben. Also die Leute, die sagen, sie können nicht lesen, während sie schreiben, das kann ich nicht nachvollziehen.
Das lehnst du ab.
Ist das eine Frage?
Nee. Räuber oder Gendarm?
Na, Räuber.
Verbrechen lohnt?
Wenn man es richtig macht.
Gibt es etwas, was du deinem Großvater gerne gesagt hättest?
Ja, dass ich einen unglaublich großen Respekt vor der Art und Weise habe, wie er sein Leben in die Hand genommen hat und dass ich mir sehr gewünscht hätte, dass er sich getraut hätte, mit meinem Vater über das zu reden, was ihm zugestoßen ist.
Berlin ist?
Da, wo ich wohne. Es ist einfach eine Stadt, in der ich wohne, die Verrücktheit über Berlin kann ich wenig nachvollziehen.
Wie würdest du jemandem deinen Großvater beschreiben, so in einem Satz? Okay, das ist eine schwierige Frage, weil im Buch hast du 700 Seiten dafür aufgebracht.
Also kürzlich hatte ich meine Lesung in Mönchengladbach und da kam einer der Männer auf mich zu, auf mich und meinen Vater vielmehr. Mein Vater war auch dabei. Und der kannte meinen Großvater gut, das war der Chef-Barkeeper vom Lovers Lane. Und der nahm die Hand meines Vaters und sagte, eines möchte ich Ihnen sagen, Ihr Vater, der hatte das Herz eines Kaninchens so weich. Das war ein schöner Satz, fand ich.
Wo und wie schreibst du?
Also immer gleich morgens, am Küchentisch, auf der Terrasse und im Café.
Lyrik oder Prosa?
Schreiben, Prosa, Lesen, viel Lyrik.
Wie wichtig ist Recherche?
Recherche ist das Tollste. Also Recherche ist das, also das waren die Momente, wo ich dachte, also das ist ein Job, den kann man sein ganzes Leben lang machen, weil man darf sich für alles interessieren, so lange wie man möchte. Und ich habe auch für mich selber das Gefühl, dass ich einfach, also es gefällt mir, aus der Welt Dinge herauszuziehen und in Bücher zu packen und nicht so sehr oder nicht ausschließlich aus mir selbst irgendwie heraus, weil es kommt eh schon so viel aus einem selbst heraus, auch wenn man über andere Dinge schreibt, dass ich denke, dass dieser Anteil Welt, das ist das, was Bücher für mich immer frisch macht.
Sie oder du?
Du.
Dann gleich mehr davon.
Detektor FM, hier Hardcover mit Sabine Krei heute. Und du hast eben schon gesagt, Recherche ist ganz wichtig. Ist Recherche auch so ein bisschen was wie eine vorweggenommene Belohnung?
Ja, absolut. Also insbesondere die Recherche zu diesem Buch war natürlich in vielerlei Bereichen eine Belohnung, also alkoholischer Art. Ich bin ja durch die Kneipen gezogen, um Menschen zu treffen, die meinen Großvater kannten. Und da musste sehr, sehr viel Bier getrunken werden. Und das war natürlich auch hart, aber also, schön war es auch.
Dein Großvater, also der Spitzname deines Großvaters, ist auch der Titel des Romans geworden, Diamanten-Eddie. Kanntest du, bevor du über deinen Großvater angefangen hast zu recherchieren, kanntest du den Spitznamen?
Den Spitznamen kannte ich, ja.
Und wusstest du sonst was über deinen Großvater? Wie bewusst war der dir? Du hast ihn ja nie kennengelernt, oder?
Ich habe ihn nicht kennengelernt. Mein Vater hat hier und da mal eine kleine Anekdote über ihn erzählt oder über ihn und seine Mutter, wie seine Mutter also dann, als irgendwann die Polizei kam, ist also mein Großvater übers Dachfenster raus. Sie hat die Brillanten, die im Haus waren, genommen und unter die Fensterbretter geklebt, hat sich dann in die Tür gestellt, also sehr schöne, blonde, elegant gekleidete Frau stellt sich in die Tür. Polizei fragt, ob der Herr Krei zu Hause ist und sie sagt, also nein, den Schuft, den habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Können Sie gerne reinkommen, kommen Sie rein. Und solche Geschichten hat mein Vater gerne erzählt. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er hat darüber geschwiegen die meiste Zeit und dann in dem Moment, wo er das erzählt hat und erzählen konnte, das hat ihn irgendwie auch sehr glücklich gemacht. Trotzdem war klar, es gibt die Momente, wo der Papa erzählt und es gibt den ganzen Rest der Zeit, wo man nicht danach fragt.
Und was ich mir jetzt vorstellen kann, wenn ich mich ein Stück weit in die Rolle deines Vaters hineinversetze, wenn man selber einen Vater hat, deinen Großvater, der ein Verbrecher ist, ein Gauner, ein Ganove, der sehr schillernd ist als Persönlichkeit, der aber dem auch sehr viel Tragisches, sehr viel Leid passiert ist, was dein Vater ja gar nicht wusste. Ich kann mir vorstellen, ich als Kind, ich glaube, ich hätte einfach auch Angst gehabt, er war ja auch mal im Gefängnis, dass der plötzlich weg ist. Also es ist ja jetzt nicht nur diese schillernde Geschichte, die wir plötzlich merken, wie schön und wie neugierig sind wir alle auf diese Welt und ein bisschen neidisch und sehnsüchtig. Aber ich glaube, für ein Kind kann das auch ganz anders sein.
Total. Also mein Vater hat mir das auch erzählt, als er zum ersten Mal, als ihm wirklich klar wurde, was sein Vater eben beruflich macht, da hat er wahnsinnige Angst bekommen, dass der eben ins Gefängnis muss und hat sich nichts mehr gewünscht, als dass der was anderes tun würde, hat ihn also regelrecht angefleht, Papa, du musst dir unbedingt einen anderen Beruf suchen und das war natürlich nicht möglich.
Dein Großvater ist ja nach 45 erst das geworden, was ihm den Spitznamen Diamanten-Eddie eingebracht hat und das waren eben tatsächlich sagenumwobene kleine und größere Raubzüge durch ganz Europa von der Zentrale in Mönchengladbach aus. Da ist ja, das so alles losgegangen und bei deiner Recherche hast du dort auch Leute getroffen, die mit ihm noch zu tun hatten. Also ja. Du hast ja eben schon von einem erzählt. Ist er nach wie vor die schillernde Figur?
Für mich oder für die Menschen dort?
Für die Menschen dort?
Für die Menschen dort auf alle Fälle. Also jeder war da also vollkommen angetan. Ich war auch wieder bei dieser Lesung, kamen natürlich viele Zeitzeugen und es kamen auch viele Männer, die ich noch nie gesehen hatte, die aber alle reinkamen und sagten, ja, den Eddie, den kannte ich auch. Und die kamen mit diesen unglaublich zerlesenen Exemplaren meines Buches, nachdem das gerade 3 Wochen draußen war und wollten die dann signiert haben. Und jeder von denen sagte, Mensch, ihr Großvater, das war ein doller Kerl.
Wir hören jetzt erstmal Musik. Und dann hören wir uns wieder.
Hardcover auf Detektor FM zu Gast Sabine Krei. Das ist ganz wunderbar, Sabine. Du hast einen großen Wälzer mitgebracht. Diamanten-Eddie. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das so war, als du angefangen hast zu recherchieren. bist du da einfach nach Mönchengladbach gefahren und hast gesagt, so, wo war er denn? Wie waren deine Anhaltspunkte? Wo fängt man da an, wenn man eigentlich nichts weiß?
Ja, also ich habe meinen Vater gefragt, wo ich denn am ehesten etwas herausfinden würde. Der sagte, naja, da musst du wohl in die Kneipen gehen. Und dann bin ich tatsächlich in Mönchengladbach angekommen, bin durch die Straßen gelaufen und habe geguckt, welche Kneipe sieht denn so aus, als würde sie schon ein bisschen länger existieren. Die erste Kneipe, in die ich gegangen bin, war tatsächlich auch schon 30 Jahre alt. Und dort kannte man ihn zwar, da gab es aber niemanden, der jetzt irgendwie konkret mit ihm befreundet gewesen wäre oder so. Ja, ach hier, Diamanten, Eddy, ja, ja, sagt mir, was ist mir ein Begriff? Und aber wenn du wirklich was wissen willst, musst du darauf zum alten Markt, zu Picos Pub. Und Pico war eben der Chefbarkeeper von Günter Netzer damals. In Picos Pub bin ich dann rein und habe auch da erstmal, wie bei der anderen Kneipe zuvor auch, mich mit meinem Bier hingesetzt und geguckt, was passiert hier eigentlich. Bin natürlich aufgefallen, habe also da erstmal aber trotzdem für mich gesessen und habe dann eben nachgefragt, wer ihn wohl gekannt haben mochte. Und da ging dann direkt die Lawine los. Also, das gibt's ja gar nicht, die Enkelin von Diamanten, Eddy, wir brauchen sofort Bier. Und ja.
Damit wäre die Frage schon beantwortet, wie du dir die Recherche hast bezahlen lassen, wovon du gelebt hast.
Aber es gab ja jetzt eben nicht nur deinen Großvater, den Diamanten-Eddy, sondern es gibt eine sehr, sehr tragische Geschichte davor, die du aber auch nicht kanntest.
Die kannte ich auch nicht, nein. Also mein Vater wusste zwar, dass sein Vater Zwangsarbeiter gewesen ist und dass er aus Polen war. Es war allerdings etwas, wo keinerlei weitere Information dahinter steckte für ihn. Also weder hatte er das in der Schule gelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht in der Schule gelernt. Es ist ja wirklich groß behandelt worden, das Dritte Reich. Nur das Thema Zwangsarbeit und im Besonderen, also klar, Zwangsarbeit mal im Vorübergehen. Ja, die Deutschen haben Zwangsarbeiter beschäftigt, aber was hat das bedeutet? Wie hat so ein Lager ausgesehen? Was, also beispielsweise die Tatsache, dass es auch diese gnadenlose Rassenhierarchie gegeben hat in diesen Zwangsarbeiterlagern, wo also Polen sich kennzeichnen mussten, Ostarbeiter sich kennzeichnen mussten, die dann wiederum unterschiedlich behandelt wurden. Die Polen und Ostarbeiter durften nicht in die Luftschutzbunker, wenn es Fliegeralarm gab. All solche Dinge, also der gesamte Umfang dieser Demütigung und Qual, die diese Menschen durchlitten haben, der war mir nicht bewusst und meinem Vater schon sowieso nicht bewusst. Und das war für mich auch der Punkt, wo es dann losging.
Das heißt, du hast nicht nur die Geschichte deines Großvaters für dich, für das Buch, für uns neu recherchiert, sondern eigentlich auch nochmal ein Stück ja, deutscher, europäischer Geschichte.
Ja, absolut. Das war dann auch irgendwann, war dann auch klar, ich habe jetzt irgendwo meinen persönlichen Wunsch erfüllt, zu wissen, wo ich herkomme. Ich könnte hier aufhören, ich könnte jetzt irgendwas anderes tun. Aber mit diesem Moment zu sehen, dass es geht hier um das Schicksal von mehr als 12 Millionen Menschen, was ich hier für mich persönlich erstmal aufgedeckt habe und von dem ich weiß, es hat einfach irgendwo in unserem kulturellen Diskurs bislang keinen Platz gehabt, das war dann natürlich ein Anliegen, was ich hatte, das zu ändern.
Wir hören jetzt noch einmal kurz Musik und danach hören wir aus Diamanten, Eddy.
Prima.
Freuen wir uns schon drauf.
Lesen und lesen lassen.
Er stand auf einem weiten Feld. Das Feld war gelb, bereit für die Ernte und so groß, dass es in der Ferne mit dem Horizont zu verschmelzen schien. Plötzlich vernahm er ein Geräusch. War das ein Güterzug? Weit und breit waren keine Schienen zu sehen. Doch das seltsame Geräusch kam näher und er hielt die Hand über die Augen, um zu erkennen, was da so drängend die Stille zerbrach. Undeutlich erkannte er schließlich eine dunkle Masse, die langsam näher kam. Es waren Männer, Tausende, die in seine Richtung rannten. Unsicher blickte Edward sich um, schloss die Augen und atmete tief ein. Was sollte er tun? Langsam begann er zu winken, während sein Herz mit jedem Atemzug gegen seine Rippen pochte. Sie schienen ihn nicht wahrzunehmen. Er streckte sich, winkte ein wenig schneller. Bald konnte er einzelne Köpfe, bald Gesichter ausmachen. Um ihn herum flatterten die Vögel, die pickend zwischen den reifen Ähren gesessen hatten, hoch. Ungestüm schlugen sie die gelbe Luft mit ihren schwarzen Flügeln, fanden dann in einen gleichmäßigen Schlag und flogen davon. Hitze schoss ihm ins Gesicht und panisch, wie ein Schiffbrüchiger, winkte er nun immer heftiger, während die Vögel dem anderen Ende der Welt entgegenstrebten. Und er schrie. Lief ein Stück nach links, ein Stück nach rechts. Kein Ende nahm die endlose Menschenkette. Keinerlei Reaktion ließ sie erkennen. Das Geräusch der brechenden Ähren war beängstigend. Der Schlag der schweren Stiefel auf dem harten Ackerboden schwoll immer weiter an, Und Edward begriff, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zu rennen. Noch einmal blickte er von links nach rechts. Die Gesichter füllten nun den ganzen Horizont. Ihre wuchtigen Leiber rieben sich aneinander, so dicht gedrängt rannten sie. Da drehte er sich um und floh. Weg von der Menschenwelle, die in ungemindertem Tempo auf ihn zurollte. Seine Füße schienen zu fliegen, kaum berührten sie den Boden der Furche, die ein Flug hinterlassen hatte, und doch kamen die Tritte immer näher. Verzweifelt drehte er sich noch einmal um. Diesmal mussten sie ihn hören. »Halt!« Seine Lunge brannte von dem Schrei, doch die Gesichter blieben wie eingefroren, ihre Tritte rhythmisch wie eine riesige Dampfmaschine. Bevor er zu Boden fiel, spürte er für eine Sekunde ihren heißen Atem in seinem Nacken. Verzweifelt versuchte er sich zu schützen, auszuweichen, wand sich panisch, um dem Schmerz zu entgehen. Doch er war ausgeliefert, fand sich schließlich auf dem Rücken über ihm die Männer, die in einem nicht abreißenden Strom über ihn hinwegstampften. Sein Gesicht, seine Hände, sein Geschlecht zertraten, obwohl er schrie. Irgendwann war der Letzte über ihn hinweg. Er versuchte hochzukommen, doch es gelang ihm nicht, und so blieb er mitten in der zerstörten Ernte liegen. Als er aufwachte, hingen die Schmerzen dieser Tritte schwer in seinen Gliedern. Er streckte die Beine und den Rücken lang, lag einfach da, ignorierte den Weckruf. Wie so oft in den letzten Tagen blieb er liegen, bis der Ruf zum Appell ihn zum Aufstehen zwang. Ungewaschen und fröstelnd, wie so viele andere Männer, schlurfte er dann hinaus, kaute das trockene Brot, lief neben den anderen Männern her zum Werksgelände, grüßte den Vorarbeiter, schliff und sägte, fegte die Werkstatt und trottete dann lethargisch, ein Blatt im Strom, zurück zum Lager.
Lesen und lesen lassen.
Das war jetzt eine kurze Textstelle, im Prinzip noch aus der Zeit, aus der Lagerzeit.
So ist es, genau. Aus dem Zwangsarbeiterlager, in dem er hier in Deutschland als erstes war. Das war in Köthen, Sachsen-Anhalt. Das waren die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke. Er musste dort in einer Tischlerwerkstatt arbeiten. Und letzten Endes ist das ja ein Traum, der aber auf eine gewisse Art und Weise auf den Punkt bringt, was dieses Gefühl der Ausgeliefertheit eigentlich war, wie diese Gewalt, die einem da angetan wird, so dermaßen unverständlich ist und auch so unerwartet und ja, er eben einen auch regelrecht eben an diesem Punkt in der Jugend ihn regelrecht zerstört hat.
Und gibt es für dich bei diesen beiden Geschichten, dem Gauner Eddie und deinem Großvater, dem Zwangsarbeiter, überlagern die sich? Also siehst du diese, welches Bild ist stärker oder siehst du sie zusammen? Gehört das beides so ineinander verwoben?
Ja, also deshalb habe ich ja auch die Struktur gewählt, die ich hier gemacht habe. Das heißt also, dass die Kapitel immer miteinander wechseln. Also es gibt zwei Erzählstränge. Der eine geht von 1939 bis 1955, der andere von 1971 bis 1985. Und im Grunde genommen erzähle ich zwar zwei Leben, aber eben einen Menschen. Und der Effekt ist tatsächlich, dass sie einander ein Stück weit überlagern. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man dann doch hineinfällt in den einen Teil und den einen Teil des Menschen begreift. Und dann wiederum aber auch feststellen kann, die Parallelen sind da. Also schon der junge Edward hat den Charme, hat irgendwo diesen Mut, den der Ältere dann zeigt. Und der Ältere wiederum trägt natürlich dieses Trauma mit sich, was er auch nie abschütteln kann.
Woher, wie hast du rausgefunden, dass dein Großvater in Köthen war? Beispielsweise, also um an einem so einem Beispiel zu bleiben.
Ja, also als erstes habe ich den Wiedergutmachungsantrag gefunden, den er gestellt hat. Dort hat er alle Stationen dargestellt, die er durchlitten hat. Köthen war eine davon. Ich bin dann über den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes, bin ich dann auf den Meldeeintrag gestoßen. Damit war also für mich auch verifiziert, er war tatsächlich in Köthen. Und ja, im Grunde genommen diese ganzen Details, Orte und Bedingungen etc., das ist das Ergebnis von sehr, sehr viel Recherche, sowohl in Archiven als auch eben in historischen und wissenschaftlichen Arbeiten.
Und wie ist er dann reingerutscht in diese kriminelle Karriere? Das kam ja nicht von irgendwo, also das fällt ja nicht vom Himmel, dass man sich überlegt, ich werde jetzt heute mal Juwelen und Pelzdieb.
Ja, Also ganz genau sagen konnte ich das damals nicht. Ich hatte also in meiner Recherche sozusagen ein Loch zu füllen zwischen 1945 und 1948. 1948 war er schon das, was er dann später war, also Diamantendieb und Hehler. Und entsprechend musste ich mir halt was überlegen und habe mich dann viel mit der Zeit auseinandergesetzt. Schwarzmarkt, klar, das haben damals auch viele Leute zu mir gesagt. Mensch, weißt du, zwischen 45 und 48 waren wir alle kriminell. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Also dein Großvater hat es einfach nur weitergemacht. Deshalb bin ich dann eben nochmal in dieses ganze Thema Schwarzmarkt näher hineingestiegen und habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass eben diese Displaced Persons, diese Verschleppten wie mein Großvater, die nach dem Krieg in Lagern von den Alliierten aufgepäppelt wurden, dass die idealen Mittelsmänner für Schwarzmarktgeschäfte waren, weil eben die Alliierten mit der deutschen Bevölkerung nicht fraternisieren durften. Das heißt, die brauchten irgendwen, wenn sie denn den Pelzmantel für die Geliebte wollten oder den Brilli für die Verlobte daheim. Dann mussten sie eben ihre Stangen Zigaretten, was damals quasi die Leitwährung war auf dem Schwarzmarkt, mussten sie dann einem dieser DPs in die Hand geben. Der ging dann auf den entsprechenden Schwarzmarkt und hat das eingetauscht.
Und wie viel Stangen Zigaretten waren dann am Ende ein Mantel oder?
Also ein Mantel waren in etwa 4 bis 5 Stangen und ein Einkaräter waren 15 Stangen. Und wenn man dann zurückgeht und schaut, was hat so eine Stange Zigaretten diese Soldaten gekostet? $1. Dann gab es also für $15 damals einen Einkaräter.
Und dein Großvater war ein großer Händler.
Genau, der bekam dann quasi seine Provision dafür. Und damit war natürlich auch, also das waren natürlich die Güter, die Amerikaner haben wollten. Und die anderen Dinge, die wären zu groß gewesen, zu schlecht zu transportieren. Man hat also geschaut, dass man wirklich exakt die Dinge, die möglichst klein und wertvoll sind, bekommt. Und damit waren quasi auch die Fachgebiete meines Großvaters definiert schon zu einem frühen Zeitpunkt.
Wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, dein Buch ist 700 Seiten, stark, ja, dick. Wie war der Prozess des Arbeitens jetzt nicht nur auf das Schreiben selber bezogen, sondern auch auf das Lektorat? War das sehr intensiv?
Ich glaube, Lektorat ist immer irgendwie intensiv, also für die meisten. Es ist halt nochmal ein ganz neuer Blick auf den Text. Man wird ja nach Jahren, die man daran schreibt, ist man ja vollkommen blind. Also ich hatte überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür, welcher Teil meines Textes ist spannend, welche Teile sind irgendwie gut geschrieben. Ich habe dann, als wir ganz am Schluss, da war das Lektorat dann durch, da wurde dann eine Passage ausgewählt für den Vorschautext. Also, und das war so ein kleiner Absatz. Und ich konnte mich gar nicht an den Absatz wirklich erinnern. Ich dachte, ach, das habe ich geschrieben. Ne? Also das war schon ziemlich verrückt. Das Lektorat selbst, ja, also ich habe Lektorat sowohl mit Joachim Unseld, meinem Verleger, gemacht, als auch mit der Lektorin im Verlag, der Sina. Und ja, das ist in beiden Fällen sehr, sehr, sehr intensiv gewesen, weil man einfach, ja, es ist einem ja auch erstmal peinlich an bestimmten Stellen. Ne? Dann merkst du auf einmal, du hast eine Wiederholung da drin, immer wieder das gleiche Wort. Ne? Und da, also wenn du das dann siehst, wie so eine Klassenarbeit am Rand, diese Kommentare, das ist schon, also wenn, also bei mir, ich hatte halt das Glück, dass beide sehr sensibel das auch gemacht haben. Aber da sitzt du da wirklich, gehst, also das haben wir dann insbesondere beim ersten Durchgang, wirklich Seite für Seite, hat er mir dann alles erklärt, was er sieht, was er meint und so weiter. Das war ja eine sehr, sehr intensive Zeit, die für mich auch irgendwo mit ein bisschen Angst verbunden war, weil Lektorat für mich das erste Mal in den Vordergrund gerückt hat, dass es ja auch irgendwann Leser geben wird, also wirkliche Leser. Und da habe ich mir während des Schreibens halt nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe halt einfach losgeschrieben und dann war mir auf einmal klar, okay, es werden Menschen lesen und die werden das bewerten und die müssen das verstehen. Und das hat mir ganz schön viele schlaflose Nächte bereitet.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Leser, wir haben nicht nur Leser, wir haben auch Hörer. Verstehen ist auch ein sehr guter Punkt. Wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingsrubrik, dem Hardcover-Live-Lektorat, denn Herr Gräbel hat auch etwas geschrieben, ein Gedicht, und das werden wir uns jetzt gleich mal zu Gemüte führen müssen. Und danach tauschst du mal kurz die Rollen und wirst selber zur Lektorin von Herrn Gräbel. Und ich sage dir, mit ihm muss man sehr, sehr hart arbeiten.
Das Live-Lektorat.
Ja, mein Gedicht heißt jahreszeitenspezifisch natürlich Ostermontag. Und ich finde nämlich toll, dass auf deinem Buch eben das draufsteht, was drin ist. Und auf meinem Gedicht steht das auch drauf, was drin ist. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Du hast ja auch ein Exemplar dort vor dir liegen. Und bin sehr gespannt, ob man das vielleicht auch irgendwie bei der Frankfurter Verlagsanstalt unterbringen kann. Ich habe sowieso noch ein paar mehr Gedichte.
Lies jetzt.
Ostermontag. Ostern ist schon bald vorbei. Frau Jägersfrau fand noch kein Ei. Herr Jägersmann, der macht sich Sorgen. Osterdienstag ist schon morgen. Ich geh raus und hole den Hasen her. Vielleicht hockt er im Wald und kann nicht mehr. Nimm den Dackel mit, sagt Frau Jägersfrau. Hasen riecht er doch ziemlich genau. Der Jäger zieht los mit Dackel zum Wald und hofft noch, er findet den Hasen recht bald. Stunden später wirft er die Flinte ins Korn und stößt verzweifelte Laute ins Horn. Und dann, auf dem Weg, der nach Hause führt, kommt doch Freude auf. Erst wittert, dann spürt des Jägers Dackel, der alte Kläffer, den Hasen auf. Er lag im Pfeffer. Vielen Dank.
So, das Schöne am Gedicht ist ja zumindest, Sabine, es ist relativ kurz. Ne? Aber gibt es für dich etwas zu sagen, so im Vergleich deiner sonstigen Lyrik-Lektüre?
Also außer gut hast du jetzt ja gar nichts daneben geschrieben, oder? Wenn ich das richtig sehe.
Ja, also ich generell ist mir, weil ich ein großer Fan bin von Kästner, ist mir die Gebrauchslyrik immer sehr nah. Ich finde, das klingt auch nach etwas, was man auf jeden Fall brauchen und gebrauchen kann. Ich habe allerdings dann ein paar Einwände. Ich habe das beim Vorlesen von dir gemerkt und das ist zum Beispiel auch ein Trick, den ich im Lektorat angewendet habe, dass ich mir selbst die Texte vorgelesen habe und dann gemerkt habe, was klingt und was stimmt und eben auch Fehler gefunden habe. Und du hast zum Beispiel an vielen Stellen eher ein geschriebenes Deutsch geschrieben, hast dann aber im gesprochenen Deutsch vorgelesen. Ich gehe raus und hole den Hasen her. Da hast du hol draus gemacht. Der Hasen riecht der doch ziemlich genau wurde. Hasen riecht er doch ziemlich genau. Und ganz am Schluss.
Das ist jetzt auch ziemlich genau.
Und dann auf dem Weg, der nach Hause geführt. Und da hast du führt draus gemacht.
Ich finde das sehr gut und sehr wichtig, gerade auch diese pointierte Kritik, weil Herr Gräbel dann doch immer mal zu schnell und zu gerne mal reimt und führt. Ich finde auch das Schöne, dieses Etikett Gebrauchslyrik, weil es hat so ein bisschen was von Gebrauchtwagen verkauft. So ein bisschen auch was, ne? Mhm. Oder?
Mhm. Ja. Du fährst immer gern bei mir mit.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir beenden das vielleicht. Oder gibt es noch einen wichtigen Punkt, wo du jetzt sagst, da hat er wirklich auch nochmal richtig in die S gegriffen?
Ach nee, ich finde, also mir haben die Reime Spaß gemacht. Ich finde das Sujet wunderbar. Jetzt scheint auch noch die Sonne, also kann ich nichts weiter sagen. Ach,
siehst du, das ist das, was man bei einem guten Lektor braucht, Christoph. Das ist jemand, der baut einen am Ende, auch wenn es wirklich Mist war, er baut einen wieder auf.
Ja, und er hat Zeitgefühl.
Und wir haben jetzt zum Aufbauen wieder ein bisschen Musik.
Die Hausaufgabe.
Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM. Heute mit Sabine Krey und ihrem fabelhaften Buch Diamanten-Eddy. Hardcover ist eine Mitmachveranstaltung für unsere Hörer, für Sie da draußen. Und zwar möchten wir Sie heute bitten, in unserer Mitmachrubrik, die da heißt Hausaufgabe, möchten wir Sie heute bitten, uns wieder Sachen zu schreiben, Sachen zu schicken. Die letzte Hausaufgabe, wo wir auf der Suche waren nach einem sehr, sehr guten Claim, die lösen wir am Ende dieser Sendung auf. Und jetzt kommen wir auch gleich zur neuen Aufgabe.
Ja, vorneweg will ich noch mal eins fragen. Dein Großvater war nicht nur Diamantendieb, der war auch Diamantenhehler.
Ja, ja, also der hat auch nicht nur seine eigenen Sachen verzockt, sondern der hat auch entsprechend von anderen Dinge entgegengenommen, weil er eben auch so ein besonderes Talent hatte. Er war ja so ein sehr charmvoller Mensch, der gut angekommen ist. Und einer meiner Zeitzeugen, die ich damals interviewt habe, der hat mal zu mir gesagt, und da habe ich echt am Boden gelegen vor Lachen, er sagte, der Eddie, der konnte redde, da war der Papst in der Kümmerling gegen den. Also der konnte einfach verkaufen, ne?
Verkaufen ist ein gutes Stichwort, denn das wollen wir auch für unsere Hörer, meine lieben Damen und Herren. Wir möchten von Ihnen den schönsten Spruch, den besten Zweizeiler, darf nicht so lang sein wie das Gedicht von Herrn Gräbel eben, den schönsten Spruch, den besten Zweizeiler, wie Diamanten-Eddie seine Kronjuwelen am besten an den Mann bringt. Kurz, knackig und so, dass sie jeder kauft.
Am besten gereimt, oder?
Unbedingt gereimt und als Buch gibt es sozusagen, als Gewinn gibt es, ich habe es vorweggenommen, ein Buch, den Diamanten unter den Romanen in dieser Saison, nämlich Diamanten-Eddie von Sabine Krei.
Und der ist geschliffen.
Aber als, gibt es da wie viel Karat bist du jetzt Diamantenexpertin auch eigentlich?
Ja, also ich könnte jetzt versuchen zu rechnen, weil Karat ist ja, bemisst sich ja in Gewicht. Das Buch meines Wissens nach, irgendwo habe ich es mal gelesen, hat irgendwie so 800 Gramm ungefähr, aber das Kopfrechnen, das kriege ich jetzt so schnell nicht auf die Reihe.
Aber ist auf jeden Fall fettes Teil.
Fettes Teil. Ja.
Eine Menge Karätchen.
Das Spannende ist ja auch, wenn du mal dein Buch irgendwann siehst, wenn man es jetzt mal ausnahmsweise online bestellt, nicht bei den bösen Großen, sondern mal bei den lieben Kleinen, das kommt ja immer aus diesen großen Lagerhäusern und da habe ich neulich gelernt, da liegen die Bücher nicht irgendwie nach Titeln sortiert, sondern jedes Buch hat ein spezifisches Gewicht und die werden alle nach Gewicht sortiert. Das heißt, der Computer weiß, wie schwer ist dein Buch und danach findet er das am Ende.
Abgefahren.
Fand ich total verrückt, ja. Oder?
Das bedeutet, es gibt kein anderes Buch, was genau so viel Karat hat wie Diamanten-Eddie.
Wenn wir das jetzt, ich warte auch immer darauf, dass ich mal ein Buch bestelle und es kommt ein anderes und das ist ausnahmsweise genauso schwer. Also vielleicht gibt es auch so eine.
Vielleicht kommt Moby Dick, wenn man Diamanten-Eddie bestellt beim einen oder anderen.
Irgendwie.
Das wäre ziemlich fett.
Wobei man ja dann doch beim Großen bestellen müsste. Aber der Versuch wäre es wert.
Der Versuch wäre es wert, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt erstmal Musik.
Jetzt machen wir Musik.
Hier ist Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM. Heute mit Sabine Krei. Und was ich dich unbedingt noch fragen wollte, ist, es ist ja am Ende ein Roman geworden über deinen Großvater. Wie viel ist sozusagen für dich heute dieser Diamanten-Eddie im Buch? Wie viel ist dein Großvater? Wie viel ist Romanfigur? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, warum die Entscheidung für einen Roman? Es hätte ja auch eine Dokumentation, es hätte ein Sachbuch sein können, es hätte eine sehr persönliche Geschichte über deinen Großvater sein können. Wie bist du auf diese Form am Ende gekommen?
Ja, also ich glaube, zum einen ist das einfach das Medium, was für mich schon immer am besten funktioniert hat, was mich am meisten mit Leidenschaft erfüllt hat. Der andere Aspekt ist der, dass ich ja das große Ziel hatte, ein sehr vernachlässigtes Thema zurück, also wirklich ins Gespräch zu bringen, die Zwangsarbeit. Und da habe ich für mich den Weg über den Roman als den besten gefunden. Also wir hatten ja vorhin Vorbilder. John Steinbeck hat ja zum Beispiel auch seine politischen Anliegen, Früchte des Zorns, der war ja also Progressivist damals in Amerika und hat einfach die Welt wissen lassen wollen, was die Leute da leiden und wie die leben wie die Hunde und gedemütigt werden und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist natürlich auch durch seine literarische Qualität dann entsprechend vorgedrungen zu den Herzen der Menschen. Und das war meine große Hoffnung, dass ich das damit eben dann auch erreichen könnte.
Bekommst du Rückmeldungen auf deine Lesung? Bekommst du Rückmeldungen von Lesern?
Ja, also ich habe jetzt bei einigen Lesungen schon Leser dabei gehabt, die also wirklich auch schon fertig gelesen hatten. Das war natürlich für mich ein sehr aufregender Moment. Ich bekomme meistens gesagt, dass man das sehr zugänglich findet, was auch ein großes Ziel war für mich. Also ich habe schon irgendwo auch andere Versuche gemacht zu Beginn beim Schreiben, das so ein bisschen abstrakter, so ein bisschen moderner, irgendwie mehr Avantgarde zu formulieren. Und das habe ich gemerkt, das steht mir gar nicht zu im Angesicht dieser Geschichte. Also wieder Steinbeck, ich habe eine große Geschichte zu erzählen, die Frage ist nur, ob ich der Richtige bin, um sie zu erzählen. Und diese Demut irgendwo vor der Geschichte und vor den Charakteren, die war mir sehr wichtig und ich glaube, das hat funktioniert. Also da merke ich bei den Leuten, wir hatten auch so eine Leserunde, da hatte mich die Frankfurter Verlagsanstalt für angemeldet, Lovely Books, das ist so eine Art Online-Buchclub und da wurde das Buch auch gelesen und da kam eben auch genau das wieder zurück. Man konnte sich da einfühlen und das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ich würde das jetzt bestätigen wollen, dass das so ist.
Unbedingt. Gibt es denn auch von Zeitzeugenreaktionen oder von sozusagen, also gibt es Leute, die da persönlich drauf reagieren, weil sie sagen, da ist was Erlebtes oder vielleicht auch eben diese Generation nach den Zeitzeugen, dass Leute sagen, ich glaube, das, was du auch beschrieben hast, dass dein Großvater mit seinem Vater nicht geredet hat, ist ja auch für andere, für Soldaten aus der Generation, für Leute, die anderes durchgemacht haben, sehr, sehr symptomatisch, dass da bewusst etwas ausgeschwiegen oder totgeschwiegen wurde, weil man sich diesem Trauma irgendwie auch nicht nähern konnte oder wollte.
Ja, ich bin da jetzt schon öfter angesprochen worden nach Lesungen von Menschen, die gesagt haben, ja, also bei mir in der Familie war das so. Und da habe ich gemerkt, dass teilweise das Empfinden dieser Menschen so intensiv ist für diese Situation, dass die überhaupt nicht mehr dazu in der Lage sind, also kluge Menschen, aber nicht in der Lage sind, das in klare Worte zu verpacken. Ich stand teilweise nach den Lesungen da und also habe mich wirklich angestrengt zu verstehen, was dieser Mensch mir sagen will. Die fingen einfach mittendrin an, ja, also mein Großvater, der hat ja auch nicht geredet, mir war überhaupt nicht klar, was hat der Großvater für einen Hintergrund gehabt, was ist da vorgefallen. Es ging direkt zum Kern der Sache, in meiner Familie ist geschwiegen worden und ich habe darunter gelitten und das ist schon ja für die Generation unserer Väter ein Riesenthema.
Und glaubst du, das ist am Ende etwas, was bei uns, bei einer Enkelgeneration gelandet ist, als immer noch als ein Problem, was wir mittransportieren oder was wir miterzählen oder...
Ich glaube, es ist ein Problem, was wir anfangen zu lösen. Also ganz interessant war, als ich damals mich an den International Tracing Service, also den internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes gewandt habe, da habe ich mich viel mit einer dieser Archivarinnen unterhalten und die sagte, naja, also vor 15 Jahren, da haben wir geglaubt, unsere Arbeit ist beendet. Wir haben viel Arbeit gemacht für die erste Generation, die versucht haben, Brüder, Schwester, Väter, Mütter zu finden und haben dann überhaupt keine Anfragen mehr bekommen. Dann geschah wirklich jahrzehntelang nichts und das war also eine sehr aufwendig strukturierte Organisation. Die hatten immer einen Schweizer Direktor, Neutralität und so weiter. Jetzt wird das Archiv übergeben an die Bundesrepublik, weil man eben diese Arbeit zu Ende wähnte. Und solche Prozesse dauern ja in Deutschland immer sehr lange. Sprich, man hat das vor 15, 20 Jahren entschieden. 2013 wird an die BRD übergeben. Und jetzt meinten die, naja, und dann kam diese Welle. Und dann kam all ihr Enkel und wollte alle wissen. Und ja, eigentlich ist das vollkommen verfrüht, diese Übergabe.
Wissen ist ein gutes Stichwort. Wir hören nochmal Musik und danach gibt's unsere Nachrichten aus dem Literaturbetrieb, die Wasserstandsmeldung.
Die Quellenangaben.
Es geht bergab mit dem Büchermarkt. Und zwar rapide. Schuld ist daran dieses eine Mal aber nicht etwa das böse E-Book oder dieser noch bösere, weil allgegenwärtige und vor allen Dingen auch noch versandkostenfrei liefernde Versandhändler A. Nein, schuld sind dieses Mal die Büchermacher höchst selbst. Ihnen scheint nämlich irgendwie die Lust am Büchermachen ein wenig abhanden gekommen zu sein. Denn sie halten sich, so scheint es, statt hoffnungsvollen Autorentalenten nachzuspüren, inzwischen lieber auf den Fluren deutscher Gerichte auf. Wer einmal einen deutschen Gesetzestext von A bis Z gelesen hat, der ahnt, wie schwer es in diesem Umfeld sein muss, einen Autor zu finden, der auch nur einen einzigen geraden Satz schreiben kann. Und so ist für manchen Verlag der Spaziergang über die Gerichtsflure schon lange keine Lustwanderung mehr. Da ist zum einen das Flaggschiff des deutschen Literaturbetriebs, der Surkamp Verlag. Der sich, so fühlt es sich zumindest an, inzwischen im Streit mit seinem eigenen Minderheitsgesellschafter durch die halbe Bundesrepublik geklagt hat. Neueste Station, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort will besagter Minderheitsgesellschafter, übrigens ein wunderbarer Anwärter auf das Unwort des Jahres, nun wieder mal gegen irgendwas Widerspruch einlegen. Bleibt zu hoffen, dass das dann zumindest irgendwie das letzte Mal ist. Das letzte Mal bei Surkamp gesehen hat man jetzt schon den amerikanischen Bestsellerautor Don Winslow. Sein neuer Verlag, Drömer Knauer aus München, ließ mitteilen, Winslow sei sicher sehr gern bei Surkamp gewesen, aber irgendwie sei ihm das dort dann doch alles irgendwie zu unsicher. Einem Krimi-Autor wünscht man wahrlich bessere Nerven. Apropos Nerven. Drömer Knauer, aufmerksamen Hörern ist es nicht entgangen, ist genau eben jener so grundsympathische Verlag aus München, der vor gar nicht allzu langer Zeit den kleinen Dresdner Independent-Verlag Woland und Quist verklagt hat, weil der mit dem Buch »Die schönsten Wanderwege der Wanderhure« den Titelschutz der hauseigenen Wanderhuren-Mittelalterschmonzetten durch den Dreck gezogen habe. Was in einem äußerst humorfreien Urteil auch das Düsseldorfer Landgericht bestätigte. Dagegen wollen die Dresdner nun in Berufung gehen, Das Geld dazu allerdings fehlt, weshalb der Verlag nun eine Crowdfunding-Aktion gestartet hat, um die Gerichtskosten überhaupt stemmen zu können. Währenddessen kann man auf der Homepage von Drömer Knauer an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Hauptpreis ist, nein, kein Buch, sondern ein Auto. Da hat man viel gelernt vom Selbstverständnis mancher Verlage.
Hardcover auf Detektor FM. Es ist 13 Uhr. Jetzt folgt die zweite Stunde voller Literatur und ein bisschen Musik. Heute mit
Claudius Niesen.
Mit mir, Christoph Gräbel.
Und Sabine Krei.
Wie war das? Wir haben ja schon ein Stück weit gesprochen, Sabine, über deinen Großvater und sozusagen seine Karriere als Diamantendieb. Wie war die Recherche für die Zeit vor 45?
Ja, die Recherche für diese Zeit bestand aus verschiedenen Stationen. Also es gibt zwei Adressen, an die sich jeder wenden sollte, wenn er ein Anliegen dieser Art hat. Das ist einmal der bereits erwähnte International Tracing Service in Bad Arolsen. Und dann hat mir auch noch sehr weitergeholfen der Bundesverband für Information und Beratung für NS-Verfolgte. Die haben dort also Berater, man geht dorthin, man bringt denen die Daten der betreffenden Personen, über die man Dinge sucht, und gibt denen eine Vollmacht, dass sie diese Suche für einen durchführen können. Und man bekommt da wahnsinnig viel Hilfe, das ist wirklich sehr, sehr toll. Über die habe ich dann unter anderem auch den Wiedergutmachungsantrag gefunden, in dem ich also die Geschichte meines Großvaters während des Krieges nachvollziehen konnte. Und darüber hinaus musste ich dann natürlich auch in die Recherche gehen, historisch. Das heißt also wirklich Fakten checken, sehen, was ist eigentlich plausibel damals gewesen, was sind Schicksale gewesen, die so stattgefunden haben, um das dann entsprechend auch glaubwürdig darstellen zu können. Und die Stationen in dem Wiedergutmachungsantrag haben mir dann natürlich wiederum Anhaltspunkte gegeben, um dann ganz klassisch in Stadt- und Landesarchive zu gehen und dort weiterzusuchen. Und das ist auch wiederum eine spannende Reise gewesen. Also Archivare sind natürlich nicht ganz so wilde Zeitgenossen wie die Männer, die ich da in den Kneipen kennengelernt habe. Aber ich muss sagen, auch wenn man am Anfang trifft man immer auf so eine kleine Mauer, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die rennen in so ein Archiv und die glauben, ich gehe hier rein und dann habe ich sofort irgendwie einen Erfolg und das hake ich mal eben ab. Und das nervt natürlich die Archivare, die sich also Wochen und Tage lang da durch die Akten kämpfen. Und wenn man da aber ein bisschen Unnachgiebigkeit zeigt und ein bisschen Durchhaltevermögen zeigt, dann kann man sehr weit zu denen vordringen. Und da gab es eine tolle Situation mit einem Archivar in Detmold, der dann wirklich sich noch 3 Wochen lang hingesetzt hat und für mich nach einem bestimmten Dokument gesucht hat und es tatsächlich gefunden hat. Und das war für mich ein ganz wichtiges Dokument, was sehr großen Beitrag auch zur Entstehung des Buches geleistet hat.
Und diese Archive zu diesen Institutionen, kann da jeder hingehen? Also auch wenn er jetzt nicht einen Roman über seinen Großvater schreiben will, überspitzt gefragt?
Ja, klar. Jeder kann in Deutschland in jedes Archiv gehen und Anfragen stellen. Der Punkt ist, ich kann natürlich nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt alles wissen über Lieschen Müller, Jahrgang 37, weil das berührt Persönlichkeitsrechte. Man muss da also schon, wenn man zu bestimmten Personen was rausbekommen möchte, die jetzt nicht Personen öffentlichen Interesses sind, muss man schon irgendwo eine legitime Begründung vorlegen können, warum man daran
interessiert ist. Also ein Verwandtschaftsverhältnis beispielsweise.
Ja. Jetzt hast du recherchiert und ich stelle es mir wie ein Puzzle vor, hast so Stück für Stück zusammengesetzt, ein bisschen die Lebensgeschichte deines Großvaters, aber es gab oder gibt natürlich sicherlich noch viele blinde Flecken oder sozusagen Leerstellen. Hat das besonders viel Spaß gemacht oder war das auch schwierig, sozusagen das zu füllen, sozusagen auch als fiktionale Geschichte?
Das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich sozusagen den Mut hatte, da wirklich der Fiktion vollends nachzugeben. Also in den Situationen, wo ich nicht so richtig weiter wusste, bin ich am Anfang immer nochmal losgefahren und nochmal in dieses oder jenes Archiv. Und weil ich eben auch große Angst davor hatte, eben meinem Großvater Dinge in den Mund oder die Hand oder wie auch immer zu legen, die so nicht stattgefunden haben. Mir war ja klar, ich möchte da auch Fiktion reinbringen und natürlich sind Dialoge, die dann in bestimmten Situationen stattfinden, auch fiktional gewesen. Das ist mir aber noch leichter gefallen, als wirklich so komplett in so eine Fiktion hineinzusteigen. Aber als dieser Knoten geplatzt ist, war das für mich wirklich das Tollste und irgendwo so auch der Gedanke, ach Mensch, ja, in Zukunft kann ich dann ja noch öfter sehr, sehr fiktionale Dinge schreiben, weil also die ganz ausgedachten Szenen im Buch, das hat mir schon viel Vergnügen bereitet.
Hätte deinem Großvater wahrscheinlich auch gefallen, so über sich zu lesen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da natürlich auch ein paar spektakuläre Dinge eingebaut.
Dann wollen wir mal raus, wollen mal gucken, ob wir die noch rausfinden, die spektakulären Dinge. Unsere ganz liebevolle Mitmach-Rubrik für unseren Gast. Ja, Sabine Krey, Güte und Schüler stehen vor der Tür. Wir haben darüber gesprochen, über ganz spektakuläre Dinge. Wir haben über Recherche gesprochen und wir haben jetzt für dich eine kleine, sagen wir mal, ja, auch was Spektakuläres und vielleicht bist du bei der Recherche auch darauf gestoßen. Wir suchen ein Buch.
Okay.
Wir suchen ein Buch und ja, Güte und Schüler.
Güte und Schüler.
Das ist ein Schiff. Das schwimmt. Viele. Ein Elefant mit der Leine. Der stirbt. Ein Mond. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen. Verschon uns Gott mit Strafen. Und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.
Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM.
Das war diffizil, oder?
Ja, das Schiff und der Mond und irgendjemand ist an der Leine, das konnte ich aber nicht so richtig verstehen. Und
das
einer
war ein
stirbt.
Elefant. Elefant war an der Leine.
Also ich glaube, so ist eine zentrale Figur, also Schiff mit Tieren.
Ah ja.
Könnte Arche so ein...
Noah.
Welches Buch?
Die Bibel.
Oh. Ja. Ich würde sagen, direkt auf Anhieb,
tatsächlich
genau
richtig.
Ins Schwarze getroffen.
Ganz wunderbar. Eines der meistgelesenen Bücher. Gibt's jetzt tatsächlich auch schon als E-Book?
Jetzt schon?
Ja, ja. Die Bibel gibt es als E-Book. Im Prinzip hat man das gar nicht mitbekommen, das neue Zeitalter. Weil das erste Zeitalter des Buchdrucks wurde ja auch von der Bibel begonnen.
Ich muss halt gestehen, also ich glaube, ich habe das als Kind mal so in der Kinderbibel und fand das auch ganz toll, sagen meine Eltern. Aber seitdem, ich habe mal den Koran angeguckt, aber ist das was für dich? Also
ich bin nicht getauft und meine Eltern haben das damals absichtlich gemacht und haben gesagt, das soll das Kind sich selber überlegen. Dann haben alle anderen Geldgeschenke bekommen für Konfirmation und Kommunion und ich wollte auch und habe dann gesagt, warum kriegen die denn jetzt eigentlich Geschenke und was kann ich denn machen, damit ich auch? Und dann meinten meine Eltern, ja, dann müsstest du dich taufen lassen. Ich so, sofort. Ja. Und dann haben die kam aber die entscheidende Frage, glaubst du denn an Gott? Und ich war ein ehrliches kleines Mädchen und sagte, nö. Und damit war das Ding gegessen und entsprechend habe ich mich mit der Bibel höchstens im wissenschaftlichen Kontext auseinandergesetzt. Ich habe ja Amerikanistik studiert, da hat man es häufiger mal mit christlichen Fundamentalisten zu tun. Da habe ich einige Passagen gelesen, aber so die von Cover-to-Cover-Lektüre, die steht noch aus. Das ist aber schon was irgendwo auch auf meiner Liste steht, weil es natürlich eine große Rolle spielt in vielen auch literarischen Kontexten.
Und war dein Großvater, war Diamanten-Eddie? In der Recherche oder auch für dein Buch, war der in deiner Vorstellung, war das ein gläubiger Mensch? Ich meine, man kann jetzt sagen, er kam aus Polen, muss er doch. Das ist ein bisschen ein blödes Klischee.
Ja, das ist gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also als ich meiner Familie in Polen, die ich dann ja während meiner Recherche auch erst kennengelernt habe, also erzählt habe, ich bin nicht getauft, sagt sie, ach, das macht gar nichts, das kommt noch. Wir sind uns ganz sicher, das kommt noch. Für meinen Großvater hat Religion, glaube ich, keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob man irgendwie als Agnostiker geboren werden kann, aber es war auf jeden Fall, obwohl er diese Erziehung genossen hat, schon relativ früh kein Thema mehr für ihn. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie das Leid gewesen ist, was ihn davon abgebracht hat, sondern ich glaube, es war einfach ein Mensch, der sich für viele Dinge gerne seine eigenen Lösungen gesucht und gefunden hat.
Gesucht und gefunden. Wir haben noch mal ein bisschen was aus deinem Musikschatz hier gefunden, das wir jetzt hören. Und danach hören wir dich und zwar nochmal lesen.
Super.
Lesen und lesen lassen.
Hallo, Hier spricht Sabine Krey und ich möchte jetzt noch eine Passage aus dem Jahr 1949 lesen, aus meinem Roman. Es findet statt in Paris. Edward hat es auf obskuren Wegen in den Wohnwagen einer Wahrsagerin verschlagen, die ihn da mehr oder weniger hinein entführt hat. Und das lese ich jetzt kurz vor. Auf dem flachen Tisch, der zwischen ihnen stand, ruhte eine gläserne Kugel, deren Oberfläche im Licht der Kerze ebenso schimmerte wie die Augen ihrer Besitzerin. Und als er die Hände darauf ablegte, fand er, dass anstelle einer Tischdecke das Fell einer Ziege darauf lag. Einige lange Minuten blieb es bis auf das gelegentliche Klingen des Mobiles still. Die Luft in dem kleinen Wagen war von bemerkenswerter Frische, obwohl es sehr warm darin war. Und Edward spürte, wie sein Körper sich langsam entspannte, tiefer in den Puff unter sich sackte. »Legen Sie Ihre Hände auf die Kugel«, bat ihn Madame schließlich in einem unendlich sanften Tonfall und schob den gläsernen Ball, der auf einer goldenen Platte ruhte, näher zu ihm heran. Einen Augenblick lang konnte er ihr Gesicht im Licht der Kerze betrachten. Die tiefen Runzeln, die draußen vor dem Wagen im feuchten Mondlicht fast ein wenig bedrohlich gewirkt hatten, waren ihm plötzlich seltsam nah. Und gerade beugte er sich vor, um die vertraute, runzelige Stirn zu berühren, als sie sich wieder in den Schatten des dunklen Raumes hinter sich zurücklehnte. Verlegen ließ er die Hände auf die kalte Kugel sinken. »Was haben Sie auf dem Herzen?«, fragte sie mit einer rauchigen Stimme. Dann legte sie die großen Hände auf die Armlehnen des tiefen Sessels, in dem sie saß. Er nahm die Hände von der Kugel, wollte ihr antworten, doch noch immer lahmte seine Zunge. Schwer und müde lag sie in seinem trockenen Mund und rührte sich nicht. Mit einer fließenden Bewegung beugte sie sich nach vorn und zog die Kugel zurück in die Mitte des Tisches, wo sie sie einige Sekunden lang festhielt. Ihre großen weißen Lider hingen schwer über ihren glänzenden Augäpfeln und Edward konnte ihren ruhigen Atem hören, der synchron mit dem Klingen des Mobiles den Wagen anfüllte. »Sprich zu mir, mein Junge. Was liegt dir auf dem Herzen? Wonach soll ich die Kugel für dich fragen?« Stumm schüttelte Edward den Kopf und deutete auf seine geschlossenen Lippen, die fest aneinander zu kleben schienen. Sie nickte verständnisvoll, dann brachte sie einen Krug aus dem Dunkel hervor, aus dem sie mit ruhiger Hand eine goldene Flüssigkeit in einen runden, tönernen Becher goss. Fürsorglich stellte sie den Becher in seine geöffnete Hand, dann hob er den rauen Rand ohne zu zögern an seine wunden Lippen und trank. Zu seiner Überraschung war es Bier. Ein wenig fruchtiger, fast süß, doch ohne Zweifel ein Produkt aus Hopfen und Malz, das eiskalt und erfrischend war. Er schloss die Augen, um die Gewalt über seine Zunge zurückzuerlangen, und endlich gelang es ihm, die Worte, die schwer darauf gelegen hatten, hervorzubringen. »Mon frère«, begann er schließlich und spürte die Hitze des eigenen Atems, als er die Hände vor das Gesicht legte, weil das Licht in ihren großen, ovalen Augen ihn plötzlich blendete. Mehr brachte er nicht hervor. Mehrere Minuten lang starrte sie schweigend in die gläserne Kugel, dann löschte sie die Kerze und begann zu sprechen. »Es sind viele Jahre vergangen, seit du deinen Bruder zum letzten Mal gesehen hast. Böse Mächte haben euch voneinander getrennt und...« Kurz zögerte sie, dann fuhr sie mit entschlossener Stimme fort, »es wird ihr Schatten sein, der euch eines Tages wieder zusammenführen wird. Dein Bruder lebt. Weit entfernt schlägt sein starkes Herz genauso unnachgiebig wie deines.« Einen Augenblick lang schwieg sie erneut, nur ihre Armreifen klirrten leise in die Dunkelheit hinein. »Er hat einen Sohn, dein Bruder. Einen Sohn, der schon bald so alt ist, wie du es warst, als du damals Mutter, Vater und Geschwister an das grelle Leuchten des Universums verloren hast.« Wieder unterbrach sie den Fluss ihrer Worte, und Edward konnte hören, wie sie sich einen Becher mit der goldenen Flüssigkeit aus dem Krug füllte, bevor sie weitersprach. »Auch du wirst einen Sohn haben, einen einzigen Sohn, ein besonderes Kind, das du zweimal verlieren und einmal zurückgewinnen wirst. Versprich mir, versuche nicht, dich gegen die Vorsehung zur Wehr zu setzen. Vertraue in die Macht des Universums. Vertraue, dann wird dir nichts geschehen.« Mit einem leisen Kratzen strich sie ein Streichholz an, entzündete die Kerze erneut, dann setzte sie mit einer Geste der Erschöpfung den Becher an die Lippen und trank. Einige Minuten lang saßen sie schweigend, bis Edward die Kraft fand, sich von seinem Sitz zu erheben und mit vorsichtigen Schritten den Wagen der alten Wahrsagerin zu verlassen. Madame Irène hielt ihn nicht zurück.
Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM.
Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM, heute mit Sabine Krey. Du hast nicht nur über deinen Großvater geschrieben, dass er eben, wie er oder seinen Bruder verliert, wie sie sich wiederfinden, sondern du hast auch selber neue Familienmitglieder gefunden. Du hast es ja eben schon gesagt, du bist nach Polen gefahren und bist dort, ja, deiner Familie begegnet.
Ja, unter anderem mit Hilfe des Radios.
Wie das?
Ich bin gemeinsam mit einer Freundin hingefahren. Wir waren dann als erstes, haben wir einen Besuch gemacht beim Bürgermeister. Der Bürgermeister hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen. Der hat uns unter anderem seinen privaten Chauffeur geliehen, um in die Archive zu fahren. Hat dann aber auch noch seine Kontakte mobilisiert zum Radio Maria, also dem katholischen Radio in der Stadt. Und dort wurde dann eine Suchanfrage gemacht, wer hat Informationen zur Familie Krey und das möchte gerne wissen, die Enkelin, die gemeinsam mit ihrer Übersetzerin in der Stadt ist und so weiter und so fort. Und da wurde also über uns gesprochen. Ich habe die Sendung nie gehört, aber sie ist tatsächlich dann eine große Hilfe gewesen, weil wir dann eines Tages in einer Straße waren und wir wussten, dort müssten die irgendwo gelebt haben. Und die Frage war, leben sie immer noch da? Und wenn ja, in welchem Haus? Weil die Nummerierung der Häuser sich geändert hatte. Und dann haben wir einen älteren Herrn gesehen und den angesprochen, ob er wüsste, wo die Familie Krey lebt. Sagt er, ja, ja. Und im Übrigen, von euch habe ich ja schon im Radio gehört. Und dann hat er uns das Haus gezeigt.
Also die saßen im Prinzip schon da und warteten seit dieser Radiosendung, wann ihr endlich kommt.
Die haben die Sendung nicht gehört. Das wäre natürlich sehr aufregend gewesen. Das war allerdings auch so ein sehr bewegender Moment. Ich habe dann also geklingelt und nach einigen Minuten kam also meine Tante, was man in Polen dann so sagt. Also die Polen machen sich das mit den Verwandtschaftsverhältnissen sehr einfach. Also ältere Menschen sind Tanten oder Onkel, wenn man mit ihnen verwandt ist. Und gleich alte sind Brüder und Schwestern. Also das ist fertig. Meine Tante ist eigentlich die Cousine meines Vaters, was auch immer sie das in den komplizierten Geflechten, die wir uns in Deutschland ausdenken, wäre. Und die kam dann raus und die fing sofort an zu weinen.
War das so Erkennen auf den ersten Blick?
Naja, ich habe mich halt vorgestellt, Sabine Krey, da war ja das klar. Und tatsächlich ist es so, wir, also Barbara und ich, haben die gleichen Augen. Das ist total weird. Okay. Man guckt echt in die eigenen Augen.
Ja. Und das war die Geburtsstadt deines Großvaters, oder?
Genau. Ich bin da, also wir sind da durch die ganze Stadt. Ich habe mir natürlich die Kirche angeschaut, in der er getauft wurde. Ich war an den Orten, wo die Häuser gestanden haben, wo er gelebt hat. Und ja, das war irgendwo so. Ursprünglich wollte ich ja auch nur den Eindruck der Stadt bekommen. Ich habe ja nicht geahnt, dass ich da noch Verwandte habe. Das war also eine große Überraschung, die dann in einer Nacht mit Wodka trinken und Fotos betrachten endete. Und nachts um 2:30 dann noch wiederum einer meiner Brüder sagte, komm, ich fahre noch zur Tanke und ich hole noch eine Flasche. Wo ich dann echt sagen muss, also ich habe ja gut was mitgekriegt von euren polnischen Genen und ich kann ein bisschen trinken, aber es reicht.
Schluss. Ein paar Ausprägungen sind auf der Strecke geblieben in den Jahren dazwischen. Haben die das Buch schon gelesen?
Nein, das ist auch leider erst dann möglich, wenn ich einen polnischen Verlag gefunden habe. Also wer Kontakte hat zu polnischen Verlegern?
Polnische Verlage, die uns gerade zuhören, en masse, wie man ja weiß, aber trauen Sie sich heute, melden Sie sich.
Es wäre schön, wenn das Radio auch hier weiterhelfen könnte.
Ja, genau.
Wir hören an dieser Stelle Musik, nämlich eins deiner Lieblingslieder, Bitte und Jetzt.
Sabine, wir können es gar nicht oft genug wiederholen, weil wir davor absolute Ehrfurcht haben. 700 Seiten voll mit wirklich guter Literatur. Dein Buch, du hast jetzt schon gesagt, du hast viel dafür recherchiert, aber wie lange war dieser gesamte Prozess an dem Buch, der Arbeitsprozess?
Ja, es sind jetzt 4 Jahre und ein Monat. Ich habe also im März 2010 den Entschluss gefasst, mich auf die Recherche zu begeben. Damals ja noch nicht mit dem Hintergrund, ich werde ein Buch darüber schreiben, sondern erstmal rausfinden wollen. Das ist dann aber eben in diese Recherche gemündet, die ich ein halbes Jahr lang betrieben habe. Also ich bin ein halbes Jahr lang ausschließlich rumgereist, eben durch die Archive, zu meiner Familie nach Polen, nach Mönchengladbach in die Kneipen. Und dann habe ich 2,5 Jahre lang geschrieben. Und dann habe ich einen Verlag gesucht, was ja auch immer noch eine Kiste ist, die man erstmal irgendwie unter Dach und Fach bringen muss. Und dann kam das Lektorat und das Cover aussuchen und über den Titel diskutieren und was weiß ich. Und dann ist es rausgekommen am 1. März 2014.
Und das ist auch sehr gut so. Es ist fast ein bisschen unverfroren, sozusagen, während du jetzt noch die Diamantenernte einfährst, das schon zu fragen. Aber gibt es schon ein neues Projekt?
Ja, also es gibt etwas, über das ich schon lange nachdenke. Es gibt vor allen Dingen ein Thema, mit dem ich mich schon ganz lange befasse, also schon auch während meines Studiums mich befasst habe. Und das ist Boxen. Ich habe eine große Faszination mit dem Thema Boxen, obwohl ich ursprünglich mal, als ich damals in der Uni dazu recherchiert habe, darauf zugegangen bin und gesagt habe, ich hasse das, das ist ein ekelhafter Sport. arme, unterprivilegierte Jungs, die sich auf die Fresse hauen, während dicke, fette Männer mit Zigarren im Publikum sitzen. Das hat mir nicht gefallen. Und am Ende siegte dann doch eben die nächtliche YouTube-Video-Faszination, wo ich also nächtelang mir Kämpfe angeguckt habe und gemerkt habe, irgendwie gibt's da doch was, was mich reizt. Und die Suche danach, was das ist, die hat schon dann auch ein paar Jahre in Anspruch genommen.
Fight Club-Fan?
Durchaus, ja.
Und selber mal geboxt?
Nein.
Würdest du?
Also ich glaube, ich bin diszipliniert genug für so ein Boxtraining, aber mich hauen lassen, da bin ich noch nicht so überzeugt
aber
von.
Aber das trainiert man da auch?
Das Hauen.
Nee, das ist Hauen werden, Hauen gewähren
das lassen. Ich glaube, ne, da merkst du schon, wer schon mal eine zu viel abgekriegt hat hier im Studio.
Oh, Entschuldigung, die Zähne.
Wir machen an dieser Stelle weiter mit Musik, Musik, Musik.
Die Hausaufgabe.
Schlagen und geschlagen werden oder geboxt gelassen sein. Wir werten jetzt aus. Wir haben bei der letzten Hardcover-Sendung, nach der letzten Hardcover-Sendung, ganz tolle Einsendungen bekommen. Damals war gesucht in der Hardcover-Hausaufgabe ein neuer Claim. Nee, überhaupt ein Claim, weil wir hatten ja noch gar keinen.
Der neue Claim.
Der Claim.
Der erste.
Der erste Claim für unsere Sendung. Und wir haben uns die Entscheidung nicht allzu leicht gemacht, aber am Ende hat doch, ich würde mal sagen, mit sowas wie 77 zu 43
Stimmen. Prozent?
Nee, Stimmen würde ich in dem Fall jetzt sagen wollen. Die Einsendung von unserem damaligen Gast gewonnen.
Der hat natürlich, muss man jetzt auch fairerweise sagen, wahnsinnig viel Erfahrung. Das heißt, es war ein bisschen unfair, dass wir ihn haben mitmachen lassen.
Ja.
Aber er wollte.
Kannst du dich noch erinnern?
An unseren Gast, an Jo Lendle.
An den Claim.
An den Claim.
Den er gesagt hat. Hardcover, das Semikolon unter den Literatursendungen.
Und das ist so schön, oder Sabine?
Das ist ziemlich schick.
Ja. Das Semikolon wird irgendwie so unterschätzt.
Mhm. Dabei kann es jeder twittern oder bei diesen ganzen anderen Online-Diensten wird ja immer das Semikolon verwendet, aber mittlerweile sieht man da ja nur noch Leute zwinkern.
Ja, ja, absolut.
Und ich weiß ehrlich gesagt, wusste auch früher in der Schule immer nicht, muss ich beim Semikolon beim Lesen jetzt einatmen oder ausatmen? Wie lang ist die Pause, die ich da machen muss? Deswegen, also Semikolon ist eins dieser unerkannten
eine Herausforderung,
Täler,
möchtest du sagen.
Wo viele Fragen sind, kann man auch viele Antworten geben.
Wo viele Fragen nicht beantwortet werden, ist das Semikolon weit weg. In diesem Sinne, wir beantworten natürlich alle unsere Fragen, beziehungsweise du gibst die Antwort auf alle unsere Fragen. Und Jo Lendle wäre nicht Jo Lendle, wenn er nicht ein sehr, sehr fairer und generöser Gewinner wäre, weil er sagt, er hat inzwischen schon fast genug Bücher. Bücher kann man nie genug haben, aber er hat ja wirklich als Verleger schon das ein oder andere Buchregal voll. Das heißt, er stiftet sein Buchpaket und hat gesagt, er möchte das aufsplitten. Die ersten 5 Einsender außer ihm, die bekommen jeweils ein Buch von uns. Das heißt, auch der Rest der Fangemeinde geht nicht leer aus.
Genau, und dazu melden wir uns bei euch. Ihr müsst bei uns noch nicht anrufen. Wir melden uns. Wir melden uns bei Ihnen und dann kriegen Sie Bücher nach Hause geschickt, wenn Sie das letzte Mal mitgemacht haben. Wenn Sie dieses Mal mitmachen wollen, haben Sie natürlich eine neue Chance. Die Hardcover-Hausaufgabe geht definitiv in eine zweite Runde. Die Aufgabe, Herr Niesen, von heute lautet:
Wenn Diamanten-Eddy seine Kronjuwelen an den Mann oder an die Frau bringen wollte, mit welchem wundervollen Zweizeiler, gerne gereimt, gerne auf den Punkt, hätte er seinen Verkaufsknaller gelandet?
Er hat einen Verkaufsknaller gelandet, sogar viele, aber wir wissen nicht, was er da genau gesagt hat.
Seine Enkelin landet den Verkaufsknaller. So ein wunderbares Buch. Und das kann man dann auch gewinnen. Aber jetzt erstmal Musik und dann gucken wir, was dann noch so kommt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Hausaufgabe, Ihre Hardcover-Hausaufgabe senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse kontakt@detektor.fm.
Ohne Semikolon, dafür alles mit einem K.
So ist es, ja. Hardcover, das Semikolon unter den Literatursendungen, ist jetzt schon wieder leider aus. Das ist ein bisschen traurig, weil wir haben natürlich noch einen Haufen Fragen an Sabine Krey. Die stellen wir jetzt anderen Redaktionen gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung. Oder?
Auf die Fragen freue ich mich dann schon.
Das sind die besonders präzisen Fragen, ja, ja, die du dann immer hörst. Ne? Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns. Wir wünschen dir noch ganz viel Spaß mit Diamanten-Eddy und sind froh, dass du auf die Suche gegangen bist nach deinem Großvater.
Ja, vielen Dank. Es war toll. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank und bis bald.
Auf Wiederhören.
Juhu.
Tschüss.
Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM. Mit Christoph Grebel und Claudius Niesen.
Schluss.
Mit lustig.
Auf
Detektor
FM. Das war Hardcover, das Literaturmagazin mit Gardine und auf Detektor FM. Wir lieben
Detektor FM.
Wir lieben
Detektor FM.
Wir lieben Detektor FM.
Übrigens, supergeiles Studio.
Und so
supergeil.
Supergeile Sendung.
Schnuckelige geil. Redakteure.
Oh, geil, extra geil.
Ja, und eine ganz, ganz, ganz so supergeile Kamera.
Oh, so schön, tolles Buch, geil, so supergeiles Buch.
Und viele, viele bunte Knöpfe.
Geile Diamanten, ja. So geile Diamanten, supergeil. Supergeil. Diamanten sind auch echt so geil.
Ja.
Supergeil.